Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie Dobratz und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Mit diesem Podcast wollen wir die Sportarten und Sportthemen, die die Region Stuttgart bewegen, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Heute geht es deshalb um Faustball. Denn die deutschen Meisterschaften stehen an vom 26. bis 28. Juli. Der TV Stammheim ist das Maß der Dinge in der deutschen Faustballlandschaft und ist nun Ausrichter der DM im Frauen- und Männer-Faustball. Daher haben wir uns Uli Reißner eingeladen. Uli war früher selbst aktiver Faustballer und ist nun in der Abteilungsleitung Faustball des TV Stammheim und außerdem federführend für Marketing, Kommunikation und Sport bei der DM zuständig. Hi Uli, schön, dass du da bist.
Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Freut mich, dass ich bei euch hier fort sitzen darf.
Es war jetzt schnell und ziemlich viel. Ich glaube, du hast einiges auf dem Kasten, was du mir heute erzählen kannst. Deutsche Meisterschaften in Stammheim. Jetzt kannst du loslegen.
Jetzt kann ich loslegen. Ja, ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, sind es noch genau 4 Tage bis zum großen Kickoff. Ja, wir sind schon in der heißen Phase. Also man muss jetzt dazu sagen, die Deutsche Meisterschaft 26. bis 28. Juli bei uns in Stammheim, die hat schon in der Vorbereitung eigentlich 1,5 Jahre vorher angefangen.
So lang?
Ja, ja. Also wir planen eigentlich seit Anfang 2023, wenn man so möchte. Mhm. Und ja, das ist ein Riesenevent für uns, auch für den TV Stammheim, obwohl wir doch ein eher größerer Verein sind, also nicht nur im Faustball, sondern auch generell so, was die Professionalität und die Organisation angeht. Trotzdem so ein Mammutprojekt, das erfordert nochmal einiges mehr. Ja, und wir wollen einfach neue Maßstäbe setzen in der Sportart an sich. Ja, was ist möglich in der Darstellung, was ist möglich in der Professionalität, und einfach ein Riesenevent auf die Beine stellen. Deswegen auch der lange Vorbereitungszeitraum.
Mit wie vielen Gästen rechnet ihr denn in den 3 Tagen?
Also wir rechnen mit 1500 Zuschauer pro Tag.
Okay,
dazu
wow.
Dazu kommen dann aber sicherlich nochmal einige wenige hundert Besucher aus Stammheim und Umgebung, die sich quasi nur den, ich sag's jetzt mal, Volksfestteil zu Gemüte führen, weil wir haben um das Stadion rum auch noch einen sehr großen Bereich, der frei zugänglich ist, also wo jeder kommen kann, wie so eine Art Fanzone, wenn man so möchte. Und da gibt's dann eben auch noch ganz viele Angebote, Essen, Getränke, Auftritte, Musik, also Bandauftritte am Abend, natürlich auch eine Party. Und da kann gerne jeder vorbeikommen. Kids Area natürlich für die Kinder. Dementsprechend rechnen wir tatsächlich mit so um die 2000 Besuchern plus Spieler plus Helfer. Also da wird's schon sehr voll bei uns, ja.
Das klingt nach einem Event, wo man auf jeden Fall mal gewesen sein sollte.
Ja, definitiv.
Also, und dann auch noch Faustball gucken.
Genau, also es ist Spitzensport. Es ist aber auch dieser gesellschaftliche Anlass, den wir einfach schaffen wollen. Ich meine, wir kommen jetzt vielleicht, ist schon wieder eine Weile her, aber als wir angefangen haben mit der Planung, war die Corona-Pause noch nicht ganz so lange her. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir wollen wieder dieses große Fest, unbeschwert Charakter. Jetzt hatten wir erst die Fußball-EM, wo das wirklich das erste Mal wieder so in ganz großem Stil möglich war, wenn man so möchte, in Europa oder in Deutschland. Aber wir wollen es jetzt einfach im Faustball auch wieder haben. Letztes Jahr war die WM, die war schon, also in Mannheim, die war riesig, ja. Und da wollen wir jetzt anknüpfen, einfach so diesen Festcharakter auch wieder groß gedacht, ohne irgendwelche Auflagen, ja, das wieder so durchziehen. Genau.
Geht es so einfach ohne irgendwelche Auflagen?
Nee, also ohne Auflagen geht's nicht, überraschenderweise. Wir haben natürlich ein riesiges Team, was an der Organisation arbeitet, und auch da spielen so Sachen wie Rolle wie Zufahrtswege, Rettungswege, Personal, also Personenobergrenzen, Kapazitäten, was darf ich eigentlich überhaupt wo, ja? Fängt an von in welchem Bereich darf eine Drohne fliegen, bis hin zu wo muss die Feuerwehr absichern, dass niemand irgendwie einfach so aufs Veranstaltungsgelände drauffahren kann, solche Geschichten, ja. Das ist natürlich ein riesiges Projekt, weil wir haben jetzt nicht ein Stadion wie hier nebendran, die MHP-Arena, wo man sagen kann, okay, Tor auf und es geht los, sondern wir bauen ganz viel einfach auf der grünen Wiese.
Aber spielen tut ihr bei euch im Stadion, in Stammheim?
Genau, wir haben seit 2017 das Stammheimer Volksbankstadion. Das klingt super groß. fairerweise, normalerweise, da passen so 300 Menschen, haben da bequem Platz auf einer schönen kleinen Tribüne. Und das wird jetzt natürlich erweitert. Also das heißt, da kommen an alle Seiten Tribünen hin, die temporär dort aufgebaut werden. Aber auch drumherum haben wir ganz viel, was wir erstmal bauen müssen. Also wir haben nebendran 4 Tennisplätze. Die werden quasi mit Holzplatten abgedeckt, sodass dort die Veranstaltungsmeile entstehen kann.
Wow.
Das ist jetzt so ein Thema, wo auch ganz viel Planungsarbeit reingeflossen ist, weil die grundsätzliche Frage ist erstmal, wie viel Kilo kann ich denn überhaupt auf einen Tennisplatz draufstellen, ohne dass der Boden Schaden nimmt. Ja, solche Geschichten mussten natürlich geklärt werden, aber jetzt sind wir da guter Dinge, dass das alles klappt. Aber wirklich dieses gesamte Gelände, kann man sich vorstellen, unser normales Vereinsgelände, circa 500 Meter lang und vielleicht 150 Meter breit mit Turnhallen, Sportplätzen und so weiter, Tennisplätzen, das wird sich wirklich verwandeln in eine riesige Eventfläche.
Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt gerade da dran? Ich meine, wie du gesagt hast, wir sind in der heißen Phase, kurz bevor es losgeht. Wie viele Menschen arbeiten jetzt gerade aktiv an der DM, dass die schön stattfinden kann?
Also wir sind so circa 15 im OK.
Ja.
Und dann kommen aber wirklich in den verschiedenen Teams mit Sicherheit nochmal 25 Leute dazu, die einfach in verschiedenen Disziplinen vorbereiten, planen, machen. An der Veranstaltung selber sind wir aber mit circa 400 Helfern unterwegs. Also sowohl natürlich unsere ganzen freiwilligen Helfer, als aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch professionelle Dienstleister, weil gewisse Tätigkeiten, die müssen wir einfach extra
Kannst
vergeben.
Du nicht selber machen.
Ja, kann man nicht selber machen, ja.
Du kannst nicht alles machen.
Nee, ich kann schon gleich gar nicht alles machen, das ist klar. Aber vor allem auch, wir haben uns ein Maß an Professionalität als Ziel gesetzt, wo wir einfach sagen, okay, eine professionelle TV-Produktion, das ist Pflicht für uns.
Wird es denn übertragen?
Also es wird in jedem Fall einen Livestream im Internet geben. Das können sich schon mal alle Faustball-Fans und gerne natürlich alle Hörer des Podcasts merken. www.fistball.tv, das ist das Faustball-interne Streaming-Portal. Und wir sind auch gerade noch in Gesprächen, dass wir auch einzelne Zusammenfassungen dann auch im Fernsehen zeigen können. Das ist beim Fernsehen immer ein bisschen schwierig, weil sich das auch gerne mal kurzfristig entscheidet.
Ja.
Wir fallen leider aufs erste Olympia-Wochenende, deswegen ist die Live-Übertragung auf sportschau.de, die wir angestrebt hatten, vergleichbar zur Weltmeisterschaft, die funktioniert leider nicht.
Das ist ein bisschen schwierig. Dann
geht nicht.
Aber freitags ist ja nur die Eröffnung in Paris. Da sind noch nicht so viele Wettbewerbe, aber
genau.
An dem Wochenende geht es natürlich schon.
Genau, es ist einfach, da wären wir dann auch im Zweifel nur der 27. Livestream irgendwo.
Ja.
Und deswegen, das wird es wahrscheinlich in der Form nicht geben. Aber herzliche Einladung einfach an alle. Unter stammheim24.de gibt es alle Links zu den Streams. Das kann man sich zu Hause anschauen und ich kann wirklich sagen, das ist in absoluter Fernsehqualität produziert. Ja, also das kann ich mir zu Hause auf dem 64-Zoll-Monitor aufmachen und dann habe ich da eine echt coole Faustball-Experience und das wird alles sehr, sehr viel Hand und Fuß haben. Von dem her professionell kommentiert mit Experten und allem. Also das, wer es nicht vor Ort schafft, ja, der wird sich das anschauen können. Aber da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber.
Ja.
Es dürfen natürlich auch gerne alle vor Ort kommen.
Das klingt schon ganz schön professionell. So viel Professionalität braucht auch ziemlich viel Geld.
Ja.
Wie habt ihr denn das gestemmt?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Die Frage stellen wir uns tatsächlich auch selber. Ja. Geht das alles gut, in Anführungszeichen? Aber ich kann an der Stelle sagen, also wir haben von Anfang an eigentlich einen sehr guten Modus gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen uns gewisse Budgetbremsen. Wir beauftragen auch nicht alles auf einmal, sondern wir machen das stufenweise. Erstmal so die Basisthemen, dann die sollten schon sein Themen und dann irgendwann die Nice-to-have-Themen. Und wir machen das Ganze immer so ein bisschen iterativ mit dem Fortschritt auch von Zusage von Sponsoring.
Mhm.
Jetzt ist natürlich gerade die wirtschaftliche Situation eher so, dass große Unternehmen keine neuen Sponsoring-Projekte nehmen. Generell sind einmal Sponsorings auch eher schwierig. Ja, das wussten wir auch. Wir haben aber glücklicherweise ein gutes Netzwerk an Leuten, die einfach uns sehr gewogen sind, die dem Faustball gewogen sind, die Stammheim als Standort gewogen sind und haben es tatsächlich auch geschafft, über 30 Sponsoren zu akquirieren, die dann eben in unterschiedlichen Summen, teilweise auch einfach Kompensationsleistungen, dass wir uns Kosten sparen, uns da unterstützen und also da auch wirklich Chapeau an unser Sponsoring-Team, die da zu dritt, zu viert rausgegangen sind und wirklich versucht haben, überall einfach ein schönes Sponsoring abzuschließen.
Stammheim ist ja schon so eine Faustball-Hochburg, ne? So ein,
ja.
Also ich glaube, es gibt noch, was gibt es noch? Pfeingen Enns, Calw,
genau.
Pfungstadt vielleicht noch.
Ja, Pfungstadt aus sportlicher Sicht auf jeden Fall in den letzten Jahren, genau. Im Norden sonst noch Brettorf, Ahlhorn, genau, das sind so die großen Nester, sagt man bei uns im Schwäbischen.
Die Frauenmannschaft spielt auch auf der Deutschen, richtig?
Genau, ja. Die haben quasi als Bundesliga oder als Mitglied der ersten Bundesliga, wenn man so möchte, haben sie eine Wildcard.
Mhm.
Das heißt, sie dürfen am Freitagabend, eigentlich zur besten Zeit, wenn man so möchte, Freitagabend 18.30 Uhr, dürfen die Frauen ein Qualifikationsspiel spielen gegen den Drittplatzierten aus dem Süden. Das ist jetzt, nach jetzigem Stand wäre das der TSV Pfungstadt bei den Frauen.
Ja, ich glaube, da müssen wir kurz einmal eingrätschen.
Genau, was ist überhaupt Süd und Nord?
Genau, was ist Süd und Nord und wie funktioniert die Bundesliga? Vielleicht magst du das mal erklären.
Also, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, das funktioniert gleich, gibt es eine Südstaffel und eine Nordstaffel. Das heißt, wir haben bei den Männern 8 Teams im Norden, 8 Teams im Süden. Bei den Frauen 9 Teams im Norden, 9 Teams im Süden. Ja. Das liegt daran, dass der Spielmodus minimal anders ist. Und jeweils die ersten 3 kommen zur deutschen Meisterschaft. Mhm. Das heißt, man muss in der Liga, muss man gut spielen, um unter die ersten 3 zu kommen. Und dann qualifiziere ich mich zum Endturnier um die deutsche Meisterschaft, was wir jetzt eben in Stammheim haben. Ja. So ein bisschen vergleichbar wie beim Handball Final Four oder auch beim Volleyball gibt es, glaube ich, auch so ein Finalturnier. Genau. Was ist der Vorteil, wenn ich Meister meiner Liga werde? Als Meister bin ich automatisch ins Halbfinale gesetzt. Das heißt, die Halbfinalköpfe, wenn man so möchte, die sind die Meister der jeweiligen Ligen. Erster Nord, erster Süd, ja. Männer und Frauen. Und dann gibt's quasi für die Zweit- und Drittplatzierten, die spielen, wenn man so möchte, ein Viertelfinale über Kreuz. Das heißt, zweiter Nord gegen dritter Süd und umgekehrt. Und ermitteln so die anderen Halbfinalteilnehmer. Das heißt, wir haben 4 Viertelfinals. Und dann eben auch 4 Halbfinals. Mhm. Und dann Finale, Spiel um Platz 3. Das ist dann, ist dann eindeutig. So, und jetzt gibt's eben vorgeschaltet noch dieses Qualifikationsspiel, wo eben dann unsere Frauen vom TV Stammheim gegen den Drittplatz Süden aus dem Süden, der hat jetzt den Nachteil, der muss jetzt quasi, der hat sich eigentlich schon qualifiziert, aber der muss jetzt quasi nochmal am Freitagabend sozusagen gegen unsere Frauen spielen und sozusagen seinen Qualifikationsplatz nochmal bestätigen.
Und der Drittplatzierte aus dem Norden, der ist gesetzt.
Der hat Glück. Weil die, DM im Süden ist, genau. Wäre jetzt die deutsche Meisterschaft in Ohlix oder in Wangersen, das wären jetzt so Mittelfeldteams aus dem Norden, dann müsste der Drittplatzierte aus dem Norden jetzt bei den Frauen, das wäre Stand jetzt zum Beispiel der VfL Kellinghusen, die müssten dann quasi ein Qualifikationsspiel machen.
Ah, ja.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, das ist im Endeffekt mal, ich meine, es gibt ja in großen Fußballturnieren zum Beispiel, dass der Gastgeber gesetzt ist im Turnier.
Automatisch als eine Wildcard hat, genau. Auch wenn er sich nicht qualifiziert.
Ja. Wir hatten das im Faustball auch ein paar Jahre lang. Ja. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass in der Fußball-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften, wenn dann, jetzt haben wir demnächst wahrscheinlich den Fall Saudi-Arabien als Gastgeber gesetzt ist, dann nehmen die natürlich im Verhältnis viel weniger Teilnehmerplatz weg als jetzt einen von 6 Plätzen.
Ja.
Und deswegen ist man von dem Modus wieder weggegangen, weil man gesagt hat, naja, dann nimmt man ja potenziell dem Drittplatzierten einer Liga, der, wenn das nicht selbst der Ausrichter ist, dann nimmt man dem. Genau, und deswegen jetzt dieser neue Modus mit eben diesem Qualifikationsspiel vorab. Eigentlich ein guter Kompromiss, weil man gibt dem Gastgeber halt die Möglichkeit, das eigene Team auch an der Meisterschaft spielen zu lassen und eben auch mit der theoretischen Chance, ja, am Freitagabend, klar, wenn es unseren Frauen gut läuft.
Ja, wie sind die denn so platziert momentan in der Liga?
Also die sind jetzt momentan auf dem 7. Platz, spielen jetzt aber am kommenden Wochenende. Also wenn der Podcast erscheint, haben sie sich vielleicht haben sie sich noch auf den 6. Platz vorgearbeitet. Da drücke ich ihnen natürlich die Daumen. Also hat jetzt nicht gereicht für eine sportliche Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Das wäre natürlich auch noch interessant gewesen, wenn unsere Frauen sich direkt sportlich qualifiziert hätten. Aber ja, da muss man dazu sagen, da sind auch noch einige Spielerinnen, die wirklich sehr, sehr jung sind. Also gibt eigentlich viele Spielerinnen, die auch Leistungsträgerinnen sind, die aber wirklich auch noch knapp über 18 oder sogar noch unter 18 sind. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Frauenmannschaft, kann man wirklich sagen, hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ist eine super kompakte Mannschaft und also wir drücken ihnen natürlich die Daumen, dass sie da am Freitagabend vielleicht sogar gewinnen. Das würde wahrscheinlich unseren Helferplan über den Haufen schmeißen.
Weil viele von den Mädels helfen sollen, ne?
Ja, und teilweise sogar auch wirklich in Schlüsselfunktionen. Mhm. Ja, also unsere Finanzchefin zum Beispiel der deutschen Meisterschaft, die spielt am Freitagabend selber. Ja, also da muss man natürlich ein bisschen schauen, aber da haben wir auch dann im Zweifel ein Backup-Szenario. Genau.
Das ist schon sehr familiär bei euch.
Absolut. Also ganze Verein ist so aufgebaut, dass es eigentlich auf familiären Beziehungen, Freundschaften, langjährigen Bekanntschaften eigentlich basiert. Und ich würde mal behaupten, dass auch viele ehrenamtliche Einsätze nicht so sehr jetzt darauf fußen, dass man jetzt zu jemandem sagt, hast du Lust, am Event XY zu helfen, sondern es geht sicherlich auch viel darüber, hast du Lust, mir zu helfen, dass wir dort ein tolles Event auf die Beine stellen. Also, und ich hatte jetzt gerade, letzte Woche habe ich so für das ganze Team Sportpräsentation und Marketingkommunikation, rund 60 Leute, habe ich so nochmal eine große Infoveranstaltung gemacht, wo ich genau das einfach nochmal betont habe, dass ich gesagt habe, pass auf, wir machen das hier auch ein Stück weit, weil wir gemeinsam was Tolles erreichen, schaffen wollen. Und wichtig ist uns, dass wir uns auch gegenseitig da eine gute Zeit machen. Also darauf basiert ganz viel bei uns, ja.
Meinst du, dass das der Weg sein könnte, das Ehrenamt zu stärken? Weil viele Vereine suchen ja händeringend nach Ehrenamtlichen. Ja,
absolut. Also ich glaube, man unterschätzt es, was es, man diskutiert in großen Unternehmen immer über Führungskultur und was ist eigentlich überhaupt wichtig im Jahr 2024, wie muss man Menschen ansprechen, wie muss man Menschen motivieren, ja. Ich glaube, dass es ganz viel darum geht, ja, dass man einfach den richtigen Weg findet, wie man Menschen anspricht und ihnen also eine Idee vermittelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Kontext von der DM, hätten wir jetzt einfach irgendeine Meisterschaft ausgerichtet, hätten wir jetzt gesagt, ja, wir machen die deutsche Meisterschaft und ihr wisst ja, wie es geht, da ist die Kasse, da ist der Bierwagen, da stellen wir eine Tribüne auf, fertig, los. Dann wäre die Motivation für die Leute wahrscheinlich relativ überschaubar gewesen. Wenn du aber die Vision aufzeigst und sagst, hey, wir machen die beste DM aller Zeiten und wir machen es so professionell wie noch keiner und habt ihr die Veranstaltung gesehen, das hat euch gestört, das hat euch gestört, das hat euch gestört, wir machen es besser, dann bekommen die Leute auf einmal so dieses Gefühl, okay, da entsteht was ganz Besonderes.
Ja, und ich kann da Teil von sein.
Genau, auch ein Bild, virtuelles Bild malen und sagen, stellt euch vor, so und so viele Menschen, hier bei uns in Stammheim, da steht eine LED-Bande, das sieht alles aus wie im Fernsehen, ja, nur dass es bei uns auf dem Sportgelände stattfindet. Dann, und es geht, muss man fairerweise sagen, das geht nicht jedes Jahr. Also du kannst nicht sagen, so, jetzt haben wir die Fußball-DM 2024 gemacht, die große Vision 2025 machen wir die nochmal. Das geht nicht, ja. Das geht nur in Intervallen von vielleicht 6, 8, 10 Jahren. Mhm. Aber dann kriegt man die Leute auch im Ehrenamt tatsächlich meiner Ansicht nach dazu, wirklich auch viel Herzblut, Zeit, teilweise auch Geld zu investieren, ja.
War das auch der Grund, weshalb ihr euch überhaupt für die DM beworben habt? Dieses, wir machen es besser. Wir machen das Beste, was bisher noch keiner gesehen hat.
Genau, aber vielleicht nicht mit dem, also ja, aber nicht mit dem Frame, dass wir jetzt gesagt haben, die Veranstaltung war schlecht, die war schlecht, die war schlecht, sondern eher so, lass uns den höchsten Anspruch an uns selbst haben und lass es uns für alle Beteiligten, also Spieler, Zuschauer, VIPs, aber auch vor allem auch für die Helfer, lass es uns zu einem genialen Event machen, wo noch viele Jahre jeder drüber spricht. Wir hatten zum Beispiel 2008 die Europameisterschaft in Stammheim, das war damals ein, vielleicht sogar noch von der Größe des Events sogar noch ein bisschen größer. Aber viele Dinge hatte man auch damals nicht, die einfach so eine Veranstaltung sehr komplex machen. Deswegen würde ich das gar nicht vergleichen wollen. Da haben die Leute im Verein noch Jahre danach drüber gesprochen. So, oh, damals die EM und da waren die ganzen Länder bei uns und es war ja so genial. Also dieser, ich sage jetzt mal, veranstaltungstechnische Ausnahmezustand im Ort, der hat über viele Jahre noch gewirkt. Und das ist so ein gewisser Kit, wenn man so möchte, dann irgendwie im Verein, der dann auch mal hilft, so über dieses, allein dieses große Foto mit 600 gelben T-Shirts am Ende, wo man alle Helfer drauf hatte. Das habe ich so oft gesehen seitdem. Das hilft einfach enorm, um die Leute auch weiter zu begeistern, im Verein tätig zu sein.
Gab es denn Konkurrenten, die sich auch für die DM beworben haben, andere Vereine?
Also ich glaube in diesem Fall nicht, da müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal beim Verband nachfragen, aber ich glaube, als wir die Bewerbung eingereicht haben, war es noch so lange bis zur Veranstaltung, dass ich glaube, da noch keine entsprechenden Konkurrenzbewerbungen da waren.
Warum habt ihr das so früh gemacht?
Man kann es nicht früh genug tun. Rückblickend würde ich fast sagen, 3 Monate früher hätten auch nicht geschadet. Also man muss so sehen, wir haben natürlich so diese erste quasi, bekommt er dann quasi so die Vergabe mal so avisiert, dass man sagen kann, okay, ihr könnt jetzt mal planen. Und dann ist im Prinzip eigentlich so die finale Vergabe, wenn man den Ausrichtervertrag am Ende unterschreibt. Da haben wir auch noch mal recht lang, sagen wir mal, über Details dann gesprochen. Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben uns in diesem ganzen Prozess auch sehr viele Kompetenzen in unseren Verein geholt, was eigentlich sehr untypisch ist. Normalerweise ist eigentlich der Verband sozusagen das starke Organ an der Stelle. hat gar keine, ist gar kein Problem, was es gab, sondern wir haben einfach gesagt, gibt einfach sehr viele Dinge, die können die meisten Vereine nicht selbst stellen oder
richtig,
stemmen.
Ja.
Deswegen muss es der Verband tun.
Ja.
Wir haben jetzt aber den Anspruch, es so perfekt zu machen, dass wir quasi sagen, das würden wir gerne lokal machen.
Yeah.
Deswegen möchten wir diese Kompetenz haben. Dann sagt natürlich der Verband auch, ja, ist doch super, muss ich mich nicht drum kümmern, bitteschön. Deswegen haben wir noch über den ein oder anderen Detailfall gesprochen. Und dann ist die Vergabe quasi fix. Ne? Aber wir kennen uns alle im Faustball, wir arbeiten alle seit Jahren gut und kollegial, freundschaftlich miteinander zusammen. Deswegen, wenn es die mündliche Zusage vom Verband gibt, ihr macht das, dann geht man in die Planung und vielleicht, bevor man den ersten fünfstelligen Posten beauftragt, sollte man dann vielleicht natürlich schon den Ausrichtervertrag unterschrieben haben, aber das haben wir entsprechend dann alles auch über die Zeit gut hinbekommen, ja.
Weil es gibt ja auch viele deutsche Meisterschaften in jetzt Sportarten, die nicht der Fußball sind, wo sich oft auch Ausrichter gar nicht mehr finden lassen,
ja.
Weil
großes Problem auch im
Fußball, weil Vereine das einfach nicht mehr stemmen können.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen, weil, wie gesagt, das, was wir jetzt machen, ich habe es ja gesagt, das kann man nicht jedes Jahr machen, das kann man auch nicht alle drei Jahre machen.
Ja.
Wir haben im Faustball glücklicherweise einige Vereine, die ähnlich verrückt sind wie wir, wenn man so möchte. Ja, denke ich jetzt gerade zum Beispiel an den
verrückt
TSV Calw.
Verrückt eigentlich eher passioniert.
Vielleicht. Ja, passioniert im positiven Sinn. Verrückt.
Ja, genau.
Ja, passioniert, genau. Ja. Passioniert und an, sagen wir mal, der Weiterentwicklung der Sportart interessiert. So möchte ich es mal ausdrücken.
Ja.
Genau. Brettorf, Ahlhorn, Calw, Feingen-Enz, das sind alles, Feingen-Enz und Calw hier direkt aus der Gegend, ja, das sind alles Vereine, die einfach bereit sind, solche Events zu übernehmen, zu organisieren, auszurichten.
Ja.
Gärtringen könnte man auch noch nennen, war eine sehr schöne deutsche Meisterschaft in der Halle letztes Jahr. Also da gibt es schon viele Vereine, aber wir haben jedes Jahr eine deutsche Meisterschaft im Feld und in der Halle, Männer und Frauen. Also es sind drei nationale Großevents. Dazu kommen die internationalen Events. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, auch es gibt natürlich für die Jugend, ja, U18, U16, U14,
ja.
U12. Auch das ist nicht eben mal geschwind eine Leine aufgebaut und los geht's. Also von dem her, je mehr Vereine, umso besser verteilt sich's. Aber das wird auch im Faustball so sein, dass man irgendwann sicherlich auch mal drüber nachdenken muss, vielleicht Events noch mehr zu bündeln, zu kombinieren. Da gibt's auch beispielsweise jetzt Überlegungen auf europäischer Ebene unter dem Konzept One Euro in sagen wir mal, einem Vierjahreshorizont ab jetzt zu versuchen, einzelne internationale Events, die vorher vielleicht sagen wir mal, verteilt gelaufen sind, zu einem großen Event zusammenzuziehen, weil gewisse Synergien in der Orga habe ich einfach, ja. Eine LED-Bande stelle ich halt einmal auf. So, dann steht sie, ob sie jetzt steht für 2, 3 oder 5 Tage, das
richtig,
spielt keine Rolle.
Ja.
Und ich denke, da muss es hingehen, ja, dass man einfach die Synergien noch ein bisschen besser nutzt. Aber natürlich auch, und das ist auch was wir jetzt tun werden, im Nachgang zu so einer Veranstaltung die Erkenntnisse aufschreiben. Und vielleicht auch ganz pragmatisch sagen, okay, wir machen einfach so eine kleine Veranstaltungstoolbox, die kriegt dann der Verband und der kann dann dem nächsten Ausrichter, der vielleicht sagt, hey, ich habe total Lust, ein Großevent zu machen, ich habe super viele Motivierte bei mir im Verein, aber wir haben gar keine Ahnung, was wir machen müssen.
Ja.
Denen das zu geben und zu sagen, okay, man muss das planen und das und das und das, dann muss man anfangen.
Wie so ein Best Practice
ja,
im Endeffekt.
Genau,
und
genau.
Dann das anderen
richtig.
Vereinen oder vielleicht sogar auch Sportarten
genau. Vielleicht mitgeben. Sogar schon mit Ansprechpartnern für Dienstleister, ja, vielleicht schon mit Vorlagen. Also da sind wir auch sehr offen, dass wir da für die Zukunft dann auch unsere Erfahrungen weitergeben. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über das Theoretische gesprochen.
Ja.
Ich möchte einmal noch kurz auf die Männer kommen, denn die Männer sind nicht bei der DM.
Richtig. Die sind gerade in der zweiten Bundesliga, sind jetzt gerade schon vorzeitig Meister geworden und spielen, oder ja, der Podcast erscheint nach den Aufstiegsspielen, deswegen
richtig.
Muss ich jetzt hier kurz einmal mich drum rumbauen. Also wir wissen das Ergebnis noch nicht, aber sozusagen vorletzten Samstag haben die Männer bei den Aufstiegsspielen gespielt. Wen es interessiert, faustball-stammheim.de, da gibt es den Nachbericht jetzt zu lesen. Da sehen wir dann, ob sie aufgestiegen sind.
Ja.
Die werden hoffentlich, sage ich jetzt einfach, ja, die werden hoffentlich die Rückkehr in die erste Liga klar machen mit einem sehr, sehr jungen Kader, also wirklich extrem jung. Viele U18 und U21 Nationalspieler jetzt aus eigenem Nachwuchs auch und noch so, ich sag mal so 2, 3 letzte meiner Generation in Anführungszeichen, also so Jahrgang 92 bis 94. Ja, also auch da tolle Entwicklung. Da gab es jetzt, wie gesagt, einige Umbrüche, aber wir sind da guter Dinge, dass wir da jetzt in den nächsten Jahren auch wieder Bundesliga-Fußball bei uns in Stammheim sehen.
Ist das dasselbe System dann zum Aufstieg? Warum sind dann die Ersten, die Meister, nicht automatisch qualifiziert oder auch, steigen automatisch auf?
Genau, auch hier ist es so, dass es eine Bundesliga, also es gibt eine erste Liga Nord und Süd, zweigeteilt.
Ja.
Die zweiten Ligen sind viergeteilt. Nord, Ost, Süd, West.
Ah.
Genau. Und deswegen spielen die zwei Ersten der Süd und die zwei Ersten der West, die spielen in einem Wochenende ein Turnier aus, wo dann die zwei Aufsteiger in die Südbundesliga feststehen. Also quasi viergeteilt in der zweiten Liga.
Also es heißt Erster und Zweiter.
Genau.
Gegen Erster und Zweiter.
Richtig, ja. Sechs Spiele und da geht's um alles. Ein Tag, also es ist, typischerweise ist es so, vier Teams, sechs Spiele, ein Tag ab 11 Uhr und da wird alles entschieden. Da entscheidet sich im Prinzip, war die Saison zwar gut, weil wir sind Meister geworden, aber leider nicht aufgestiegen. Und das ist, ich habe selber sehr oft solche Aufstiegsspiele gespielt. Das ist schon ein hoher Druck, weil man einfach weiß.
Ich wollte gerade sagen, so mit Druck hat es bestimmt gar nichts zu tun.
Genau, also es ist im Prinzip, es kann sein, dass sich in einem Spiel die ganze Saison dann entscheidet.
Ja. Ja. Wie, also wenn du jetzt sagst, die treffen sich dann und es fängt morgens um 11 an. Wie lang geht denn so ein Faustballspiel überhaupt?
Genau, das ist ganz unterschiedlich. Weil wir spielen in unterschiedlichen Ligen und Kategorien unterschiedliche Anzahl von Gewinnsätzen. Man kann sich so vorstellen wie beim Tennis. Beim Tennis spielt man ja normalerweise, ich sage jetzt in meiner Sprache auf zwei Gewinnsätze, ich weiß, beim Tennis heißt das anders, aber bei den großen Turnieren, da spielt man auf drei Gewinnsätze.
Ja.
Beim Faustball spielt man sehr oft auf drei Gewinnsätze und in der ersten Bundesliga der Männer auf fünf Gewinnsätze und international auf vier Gewinnsätze.
So. Ah, warum ist es so unterschiedlich?
Das hat einfach den Grund, dass in der ersten Liga der Männer hat man immer nur ein Spiel am Tag, deswegen kann man da fünf Gewinnsätze spielen. Da kann dann auch mal bei 5-4 kann es auch mal 2,5 Stunden gehen.
Nee.
Ja, ja, doch, 2,5 Stunden kann ein Faustballspiel gehen.
Oh, wow.
Und bei 4 Gewinnsätze international ein 4-3 ein knappes, das kann aber dann schon auch sich gleich mal 2 Stunden, 2 Stunden 15 ziehen.
Okay.
Also ich sage jetzt mal so ein klassisches WM-Finale der Männer, das vielleicht sehr knapp ausgeht, 4-3, 4-2. 2 Stunden ist schon eine übliche Spielzeit, ja.
Okay.
Ja.
Und wie viele Spiele hat man dann an so einem, haben die jetzt kommendes Wochenende?
Genau, die haben jetzt, das ist jetzt auch, unsere Männer, die werden jetzt auf 3 Gewinnsätze spielen.
Okay.
Also 3-0, 3-1, 3-2 sind die möglichen Ergebnisse, unentschieden gibt's nicht. Das sind 3 Spiele, das ist auch sehr viel. Und dann sind's im Worst Case sozusagen 15 Sätze. Jeder Satz dauert so 12 Minuten, 12 bis 15 Minuten. Also die haben da schon einen, das ist konditionell schon auch ein Thema dann. Ja. Also ich habe selber, ich erinnere mich, wir hatten 2015, hatten wir mal in Unterfranken Aufstiegsspiele. Da ging es wirklich in fast allen Spielen sehr lange und da hat es irgendwie 35 Grad gehabt. Und ich glaube dann, also wir hatten nach dem zweiten Spiel den Aufstieg fixiert.
Ja.
Und ich habe dann im dritten gar nicht mehr gespielt, weil davor hatte ich hatte alles rausgehauen, was ging, ja. Und war dann im Prinzip reif für Schatten und für Sauerstoff. Ja.
Das berühmte Sauerstoffzelt.
Ja, genau. Hatten wir leider nicht. Eine schattige Kabine hat es auch getan, ja.
Also spielt man, auf wie viele Punkte spielt man dann in einem Satz?
Immer auf 11.
Immer auf 11.
Genau, wie beim Tischtennis.
Und man muss da nicht irgendwie 2 Punkte voraus sein.
Doch, genau. Also 11-9 wäre gerade noch so, genau, gerade noch so Satz gewonnen. Ansonsten bei 10-10 gibt es dann Verlängerung.
Also 12-10 wäre dann 10, das entsprechende.
13-11 geht dann bis 15-14.
Ja.
Ich hatte das auch schon mal bei einem Auswärtsspiel in Rosenheim war das. Da stand es dann 4-4 in Sätzen. Also es war der letzte Satz.
Ja.
14-14 und wir hatten eine eigene Angabe. Und dann weißt du im Prinzip, okay, mit dieser Angabe entscheidest du jetzt gerade die letzten 2,5 Stunden.
Wow.
Entweder sie ist im Feld und Punkt oder der Gegner verteidigt eben, macht vielleicht den Punkt der Gegner. Oder ich mache einen Fehler im schlimmsten Fall, dann ist direkt 15-14 Ende.
Das klingt ganz schön spannend.
Ja, es kann sehr spannend sein.
Möchtest du uns mal erklären, wie so ein Faustballspiel funktioniert? Wo ist der, wo fängt man an? Wie groß ist das Feld? Wir gehen jetzt einfach mal von einem Rasenfeld aus, ja?
Genau.
Weil über die Untergründe sprechen wir noch.
Richtig. Also der klassische Faustball, auch international, wird draußen gespielt, auf Rasen. Mhm. So spielen wir es auch in Deutschland im Sommer. Das Feld ist insgesamt 50 mal 20 Meter.
Das ist so groß wie ein Handballfeld.
Das ist länger als ein Handballfeld.
Ein Handballfeld wäre
40-20. Genau.
Also das wie das Hallenfeld. Nur, dass sich unsere Zuhörerinnen das
genau, damit die Leute sich vorstellen können.
Also
Handballfeld und dann auf jeder Seite 5 Meter extra, das ist das Faustballfeld.
Wieso 5 Meter extra?
Also insgesamt 10, dass man auf 50 Meter Feldlänge kommt.
Ja.
Genau.
Okay.
In der Mitte steht eine Leine, die ist bei den Männern ist die auf 2 Meter, bei den Frauen auf 1,90 Meter. Die ist so 6 Zentimeter breit. Das ist kein Netz im klassischen Sinn, sondern wirklich eher ein Band.
Also sieht aus wie ein Baustellenflatterband.
Ja, genau. da haben wir auch schon oft drüber gewitzelt. Tatsächlich ist es ein bisschen so, aber dieses Rot-Weiß gestreift, das ist tatsächlich vom Kontrast gegenüber Grün eigentlich fast am besten. Weil es muss sich ja auch abheben, sowohl gegen blauen Himmel als auch gegen grünen Rasen. Dann ist es so, also jede Feldhälfte sind dann quasi 25 Meter lang, 20 Meter breit und jede Mannschaft spielt mit 5 Spielern. Und im Gegensatz zum Volleyball haben wir auch feste Positionen, also jetzt außer im ganz kleinen Jugendbereich, aber im aktiven Bereich gibt es feste Positionen. In der Regel spielt man mit 2 Angreifern, die stehen eher so weiter vorne in der Nähe der Seitenlinie. Eben hinten 3 Spieler, die sich um Abwehr und Zuspiel kümmern. Es kann aber auch taktikbedingt sein, dass mal der Spieler, der in der Mitte steht hinten, dass der mal weiter nach vorne geht ins Feld, also vielleicht so 10 Meter vorgeht oder sogar ganz vorne steht auf Höhe der Angreifer und dann, wenn es sehr nass oder sehr tief der Platz ist, dass der dann noch hilft, sozusagen die kurzgespielten Bälle mit zu verteidigen. Mhm. Und im Prinzip ist jeder Spielzug funktioniert so, der Ball fliegt über die Leine drüber, darf dann vor jedem Kontakt einmal aufspringen. Er muss aber nicht aufspringen, man darf ihn auch direkt spielen, wie beim Volleyball, aber er kann eben einmal aufspringen.
Man schlägt aber nicht auf außerhalb vom Feld, so wie die Volleyballerinnen das machen, sondern wird aufgeschlagen?
Genau, die Angabe, so das Spiel geht los mit der Angabe, so nennen wir das, Aufschlagangabe ist im Prinzip das Gleiche, findet von 3 Meter Entfernung von der Leine statt. Das ist quasi der Punkt, wo die Angabe gespielt wird. Über die Leine drüber, darf auch nicht die Leine berühren, sonst ist ein Fehler.
Yeah.
Und dann kommt er eben ins Feld, darf einmal aufspringen, dann wird der erste Kontakt, ist dann in der Regel eine Abwehraktion, wo der Ball erstmal im Feld stabilisiert und gesichert wird. Man sagt natürlich im besten Fall, der erste Ball muss schon in eine gute Feldposition kommen. Dann kommt in der Regel ein Zuspiel. Das ist quasi dann ein kontrollierter, Balleinsatz, wenn man so möchte. Man versucht also das Zuspiel in der Regel in der richtigen Höhe zu spielen und mit der richtigen Distanz zur Leine. Das perfekte Zuspiel für einen Angreifer springt so ab vom Boden, dass der Ball am Ende irgendwo so einen halben, dreiviertel Meter von der Leine entfernt auf optimaler Schlaghöhe 2,70 Meter ungefähr in der Luft hängt. Das ist quasi so das perfekte Zuspiel. Und dann, und natürlich mittig im Feld, damit der Angreifer alle taktischen Optionen hat, und dann schlägt der Angreifer den Ball von oben, ähnlich einem Volleyballschlag, nur dass eben die Faust geschlossen sein muss, nicht mit der flachen Hand, sondern mit der geschlossenen Faust, schlägt dann den Ball wiederum in die Seite des Gegners und versucht dort eben das Feld zu treffen, so dass der Gegner ihn nicht verteidigen kann. Oder er spielt einen ganz kurzen Ball und lässt ihn nur quasi kurz in der Leine runterfallen, oder er spielt einen taktischen Ball irgendwie, dass er ihn auf die Seite spielt, dass ein bestimmter Spieler annehmen muss, den er vielleicht aus dem Spiel nehmen möchte. Weil das ist auch wichtig, jeder darf nur einmal berühren.
Ah.
Beim Volleyball darf ich auch 2-mal. Das heißt, es kann zum Beispiel auch ein taktisches Mittel sein, den gegnerischen stärkeren Angreifer anzuspielen und ihn damit aus dem Spielzug zu nehmen, weil er dann nicht mehr den Ball rüberschlagen darf. Genau.
3-mal darf der Ball gespielt werden.
3-mal. Geht aber auch theoretisch 1 oder 2-mal, aber es macht
natürlich. Aber nicht mehr als 3-mal.
Nee, genau. 4. Kontakt ist ein Fehler, ja.
Wird dann gewertet als Punkt für die andere Mannschaft.
Richtig, genau.
So wie wenn jetzt der Ball einen Netzroller macht.
Genau.
Dann wird er auch für die gegnerische Mannschaft gewertet.
So ist es. Rein technisch gibt es eigentlich im Faustball auch eher nur Fehler. Also es gibt eigentlich immer nur, ich mache einen Fehler und dadurch bekommt der Gegner einen Punkt. Ja, so kann man sich es eigentlich vorstellen. Aber natürlich sagt man trotzdem, ich habe einen Punkt gemacht.
Ja, klar. Also theoretisch kann man selber gar keine richtigen Punkte machen.
So, also
nur der andere kann. Das ist
schon,
sehr negativ gedacht.
Ja, also es ist wie beim Volleyball im Prinzip.
Ja.
Ne? Beim Volleyball mache ich ja auch quasi meinen Punkt dadurch, dass der Gegner es halt zum Beispiel nicht schafft, den Ball zu verteidigen.
Der Ball, wird der mit der geschlossenen Faust getroffen oder mit dem Handballenunterarm?
Also den Ball treffe ich mit der geschlossenen Faust, entweder quasi auf der flachen Seite mit den Fingerkuppen, so, oder eben auch an der schmalen Seite, so an der Handunterkante quasi. Das ist dann nochmal eine Variation. Wenn ich zum Beispiel einen Ball spielen will, der sich mit sehr viel Effet nach draußen dreht, dann kann ich ihn auch mit der Handkante sozusagen, aber immer mit geschlossener Faust, mit der Handkante erwischen. Oder natürlich dann auch noch, sagen wir mal, etwas mit mehr Finesse, wenn ich ihn dann zum Beispiel nur ganz leicht berühren will, dass er kurz hinter der Leine auf den Boden kommt, dann tippe ich ihn vielleicht nur mit den Fingerknöcheln an und lasse ihn direkt abfallen sozusagen.
Effet ist ein guter Hinweis. Die Bälle sind relativ schwer.
Ja, sind schwerer als beispielsweise ein Volleyball. Mhm. Faustball hat so 365, 370 Gramm ungefähr. Mhm. Gibt es eine Range, in der es ungefähr liegen muss. Genau, und ist schon leichter als jetzt zum Beispiel ein Basketball und auch leichter als ein Fußball, aber eben schon einen Ticken schwerer auch als ein Volleyball, ja.
Wenn dich so ein schwerer Ball trifft, also schwer, das tut doch weh. Also wie lang hast du gebraucht, bis dir deine Hand nicht mehr wehgetan hat?
Ja,
du hast also den Daumen auch innen, ne, in der Hand?
Außen? Genau, außen dran, ja.
Also ich wäre jetzt nicht so prädestiniert mit meinen langen Fingernägeln.
Ja, genau, lange Fingernägel ist schwierig.
Tut ein bisschen weh, glaube ich. Wenn du einen Ball drauf kriegst, dann hast du bald keine langen Fingernägel mehr.
Das wird schmerzhaft. Also am Arm gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell dran. Also der Unterarm, wo man die meisten Abwehraktionen hat, so im Bereich.
Da wird am Unterarm wird der Ball angenommen.
Genau, in der Regel, wenn man jetzt zu Hause mal den Arm ausstreckt, dann kann man so von dem quasi Handgelenk ab ungefähr 3 Finger breit bis ungefähr 3 Finger breit oberhalb oder bis zum Ellbogen in diesem Bereich, da spielt man typischerweise so den ersten Ball, die Abwehr und auch das Zuspiel, weil da hat man die meiste Kontrolle am Arm. Ja, also wenn ich jetzt hier vorne auf der Faust das Zuspiel zum Beispiel spielen würde, da hätte ich einfach wesentlich weniger Kontrolle, weil dann kommt das Handgelenk noch als instabiler Faktor dazu. Aber für den Schlag brauche ich dann natürlich die meiste Kraft und deswegen nehme ich da die Faust vorne wirklich, mache das Handgelenk ganz fest, ja, um eben quasi auch durch den Hebeleffekt, ja, wenn ich dann von oben wie beim Volleyball eine Schlagbewegung oder wie beim Handball eine Wurfbewegung mache, dass ich dann eben auch über den Hebeleffekt quasi die maximale Beschleunigung auf den Ball bekomme.
Also ich glaube, das Schmerzhafte ist dann wirklich den Ball anzunehmen in diesem unteren Bereich. Das ist auch das, was beim Volleyball am schmerzhaftesten ist eigentlich. Aber das geht aus eigener Erfahrung
geht weg.
Ja, ja. Relativ bald.
Ja, das geht weg.
Eigentlich, das ist nicht so schlimm.
Absolut. Und weil du gefragt hast, ob es schmerzhaft ist, was natürlich schmerzhaft ist, wenn man einen Ball ins Gesicht bekommt. Also
passiert das gerne mal?
Das passiert insofern, wenn beispielsweise, wir spielen ja auch in der Halle im Winter, da gibt es dann auch Block als zusätzliche Komponente im Spiel, wo dann eben ähnlich wie beim Volleyball mehrere oder also in der Regel 2 Spieler gleichzeitig am Ball sind. Ja? Mhm. Der Angreifer versucht zu schlagen, der verteidigende Angreifer auf der anderen Seite versucht den Ball zu blocken. Kann natürlich sein, einer langt daneben. Und dann kann es auch mal passieren, man kriegt den Ball ins Gesicht. Habe ich auch selber schon mal eine etwas schlimmere Verletzung auch gesehen, kommt zum Glück nicht häufig vor. Aber natürlich, es kann auch passieren, zum Beispiel der Mittelmann eilt heran, um einen kurzen Ball zu verteidigen. Der Angreifer entscheidet sich aber im letzten Moment, ihn doch lang zu schlagen, weil er sieht, der hat seine Position verlassen, ich könnte lang hinten über die Mitte schlagen. Ja. Zieht voll durch und er kriegt ihn aus 4-5 Metern direkt ins Gesicht. Passiert. Glücklicherweise, der menschliche Körper ist schlau gebaut. Über die, sagen wir mal, Knochen rund ums Auge kann man im Grundsatz sagen, dass meistens Schlimmeres vermieden wird. Ja, aber natürlich, es gibt schon mal irgendwelche, sagen wir mal, ja, blauen Flecke oder so. Das kann schon mal vorkommen, ja.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Faustball und draußen gesprochen, aber Faustball gibt's ja auch drin. Wie du gesagt hast, in der Halle, da ist das Spielfeld ein bisschen kleiner.
Ja.
Es gibt relativ wenig Sportarten, die erst in der Halle spielen und dann draußen.
Ja.
Hockey ist so eine Sportart, Tennis, gut, die spielen auch auf verschiedenen Untergründen. Aber jetzt so gerade fürs Schuhwerk kann ich mir schon vorstellen, dass es mal was anderes ist, in der Halle zu spielen, als auf Rasen zu spielen. Wie ist denn das?
Also man muss dazu sagen, ich sage immer aus Spaß, wir Faustballer, wir sind halt ein bisschen verweichlicht. Wir spielen halt im Sommer, wenn es in der Halle extrem heiß ist, dann gehen wir lieber raus an die frische Luft. Und im Winter, wenn die Fußballer auf dem gefrorenen Platz ihre Sprintübungen machen, dann sind wir lieber in der warmen Halle. Ist natürlich nur ein Scherz. Aber es sind schon 2 etwas unterschiedliche Disziplinen, das muss man schon sagen. In der Halle ist das Feld kleiner, da spielen wir aufs Handballfeld. Und die Taktik ist auch in der Regel eine andere, weil man hat die Wände, die letztendlich in der Regel begrenzend wirken. So oft hat man nur 50, 60 Zentimeter in so einer normalen Sporthalle zwischen der Auslinie an der Seite und der Wand. Das Spiel verändert sich dahingehend, dass der Ball besser springt, höher springt. Und dadurch ist die Taktik in der Halle einfach eine andere, weil man versucht in der Halle in aller Regel seinen Angreifer so in Position zu bringen, dass er einen sogenannten Preller spielen kann. Das ist quasi ein Ball, den ich mit auch leichtem Topspin quasi schlage, so dass er schnell auf den Boden springt und möglichst hoch an die Wand wieder wegspringt. Das ist quasi das Ziel in der Halle und deswegen eben auch der Block, der dann versucht, das zu verhindern. Man muss aber auch dazu sagen, Hallenfaustball ist, wenn man so will, die unwichtigere Disziplin. Weil international wird Faustball eigentlich nur im Feld gespielt. Also Faustball ist eine Feldsportart. Mhm. Es gibt aber natürlich diese Hallenligen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor allem. Aber jetzt gerade zum Beispiel in anderen Ländern, Brasilien, Argentinien, Chile, USA, wo Faustball eben noch, sagen wir mal, gespielt wird oder auch teilweise gute Spiele herkommen, da wird es nur im Feld gespielt. Und beispielsweise in Südamerika haben die aber einfach auch eine viel längere Feldsaison, weil das Wetter besser ist. Ja gut, da ist
sehr viel schöner.
Genau, also es ist wärmer.
Wir müssen ja gar nicht irgendwo
richtig
reingehen.
Und bei uns geht die Feldsaison eigentlich wirklich erst so, sagen wir mal, mit den ersten Vorbereitungsturnieren im April los und endet eigentlich spätestens Ende September.
Wie trainiert man denn im Faustball? Trainiert ihr gemeinschaftlich? Trainiert ihr Schläge oder trainiert? Wie sieht das Training aus?
Genau, also das Training von einer Faustballmannschaft ist eigentlich immer ein Mannschaftstraining grundsätzlich. Mhm. Man kann auch im Faustball als Angreifer individuell trainieren, weil Angreifer brauchen schon nochmal zusätzliche Einheiten wie Krafttraining, Athletiktraining. Aber man hat auch als Angreifer theoretisch die Möglichkeit, habe ich früher auch sehr viel selber gemacht, einfach mal allein auf den Sportplatz gehen und 100 Angaben schlagen. Ja? Mhm. Dafür brauche ich keinen Verteidiger. Ja, ich kann mir Hütchen aufstellen und kann. Ich sehe anhand des Ergebnisses, ob das auch im Spiel eine gute Angabe gewesen wäre. Und das kann man auch allein trainieren. Ansonsten Mannschaftstraining ist ganz oft eben eine Kombination aus letztendlich Einzelübungen, wo einzelne Komponenten des Spielablaufs trainiert werden, wie zum Beispiel jetzt machen wir ganz viele Zuspiele, einfach um eine Automatisierung reinzukriegen, die Bewegung. Oder jetzt machen wir ganz viele Angaben, jetzt machen wir ganz viele Rückschläge, jetzt trainieren wir Block. Weil natürlich in einem normalen Spiel kann es sein, ich habe vielleicht als Abwehrspieler in einem Satz nur 7 Ballkontakte oder auch vielleicht auch mal mehr, aber kann sein, die Seite wird halt nicht so intensiv bespielt und dann will man ja auch so einem, sagen wir mal, dieser Position vielleicht nochmal mehr Fokus geben im Training. Deswegen kann man auch Einzelbausteine trainieren und dann aber halt Spielformen, wo man dann, sagen wir mal, nah ans Spiel rangeht, was den Ablauf angeht.
Und dann schon auch taktische Spielzüge.
Absolut,
auch.
Absolut, ja. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Aufstellungsvarianten, die man vielleicht mal trainieren muss, ja. Da gibt es nicht immer die eine gleiche Aufstellung, sondern es ist ähnlich wie beispielsweise beim Fußball, wo man auch zig verschiedene Aufstellungsvarianten spielen kann. Und die muss man natürlich vielleicht auch mal trainieren, dass man mal sagt, okay, jetzt trainieren wir mal die vorgezogene Mitte oder jetzt trainieren wir mal eine V-Aufstellung, wo der Mittelmann sehr weit hinterm Feld steht. Ja, also das muss man auch machen.
Wir kommen quasi direkt aus der EM zum Thema Fußball. Da war auch das Thema Kickstiefel das ein oder andere Mal Thema. Mhm. Wie ist denn das bei euch? Was für Schuhe habt ihr? Habt ihr auch Stollen an den Schuhen? Sind es auch Kickstiefel oder wie heißt es bei euch?
Ja, also im Endeffekt sind es die gleichen Schuhe. Also wir reden jetzt vom Feld, ja, da haben wir die gleichen Schuhe. Das sind Fußballschuhe, ganz typisch. Viele Spieler nutzen aber in den letzten Jahren auch gerne mal so eine Mischung aus einem Fußballschuh und eher einem Laufschuh. Also das sind so...
Mit mehr so Spikes dran.
Ja, mit so Noppen quasi. Mhm. Also so jetzt keine klassischen Stollen oder diesen Nocken. Das sind ja die Nocken, das sind ja diese Plastikstollen quasi. So Metallstollen kommen eigentlich fast gar nicht zum Einsatz, weil so tiefer Rasen hat man beim Faustball nicht, wie manchmal beim Fußball, weil sonst würde der Ball gar nicht gut springen. Also der Rasen ist schon eher ein bisschen ein Ticken härter auch.
Ach ja.
Also im Idealfall, ne? Wir spielen auch mal Fußballrasen, so ist es nicht, aber ich sag jetzt mal.
Aber es wäre jetzt nicht so gewünscht.
Ja, also ich sag mal, wir haben schon auf, ich erinnere mich da an so ein Turnier, was wir lange Jahre nicht auf unserem eigenen Platz gemacht haben. Jetzt machen wir es auf unserem eigenen Platz, da haben wir über den Fußballrasen im April ordentlich hergerichtet und der sah nach zwei, also weil der Fußballrasen halt immer ein Ticken schmieriger ist und tiefer, der sah halt nach 2 Tagen im April, sah der halt, das war wirklich voll eine Verwüstung. Deswegen, also idealerweise ist der Faustballplatz ein Ticken härter als der Fußballplatz, damit der Ball gut springt, aber nicht so hart, dass man sich die ganze Zeit wahnsinnig aufschürft.
Härter also im Sinne von nicht so feucht.
Ja, beziehungsweise, dass einfach die Bodenschicht...
Das muss
gar nicht sein, aber einfach, dass der Untergrund nicht ganz so viel nachgibt, dass wenn ich jetzt, weil wir haben doch sehr viele Abstoppbewegungen und auch Hechts und quasi Sprints, ja, Und wenn der Untergrund einfach sehr weich wäre, dann würde man da einfach das ganze Ding ständig umgraben. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, wenn es eben sehr trocken oder sehr hart ist, dieser Sommer sehr nass, aber wir hatten auch schon sehr trockene Sommer, dann empfiehlt sich tatsächlich auch so eine Noppensohle auch ganz gut, wo dann wirklich nur so Tausendfüßler, könnte man auch sagen, so eine Tausendfüßlersohle. Mit ganz glatten Sohlen kann man nicht spielen, also das macht auf dem
Rasen keinen Sinn, da rutscht
man ständig aus. Ja, genau.
Was war denn dein persönlicher favorisierter Untergrund?
Ich persönlich habe eigentlich immer, also ich habe vom Gesamterlebnis habe ich immer lieber im Feld gespielt, weil es einfach Sommer draußen, große Turniere, viele Events, das macht schon ein bisschen was aus. Meinem Spielertyp kam aber oftmals auch eher die Halle entgegen, weil da ist Größe einfach auch ein Faktor.
Ja.
Also weil man als Angreifer in der Halle, als großer Angreifer hat man in der Halle tatsächlich einfach Vorteile. Aber ich konnte jetzt gar nicht, es war aber nie so, dass ich jetzt gesagt habe, oh nee, jetzt kommt wieder die Feldsaison, sondern es war einfach immer so ein bisschen auch die Freude, okay, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt ist Sommer, jetzt ist wieder, ne? Und dann im Herbst oder so, wenn es dann wieder kühler wurde, dann hat man sich, vielleicht im letzten Feldtraining war es schon so, dass man lang trainieren musste oder so, und es war dann auch wirklich irgendwie ekelhaft, wenn man sich bei, 8 Grad und Regen auf den Boden legen musste. Und dann denkt man sich, ach Mensch, jetzt ist es auch wieder ganz schön, wenn wir in die warme Halle gehen können. Endlich wieder als Angreifer, ne? Endlich wieder Preller spielen, wo man auch nicht so viel Kraft investieren muss, um einen Punkt zu machen. Also ich hatte jetzt nicht die eine favorisierte Disziplin, wo ich gesagt hätte, da habe ich immer drauf. Es gibt aber tatsächlich Angreifer, die sehen das so. Also es gibt wirklich welche, gibt auch sogar ganz wenige, die spielen auch nur eine Disziplin. Die sagen, dann, ich spiele nur im Feld, ich spiele nur im Sommer und in der Halle mache ich was anderes. Das gibt's auch teilweise, ja. Mhm.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Olympischen Spiele jetzt anstehen. Da ist Faustball jetzt nicht vertreten. Faustball ist allerdings bei den World Games. Und das schon seit 85, glaube ich.
Genau, ja, ist eine der, glaube ich, am längsten bei den World Games präsenten Sportarten, ja.
Und trotzdem noch nicht bei den Olympischen Spielen aufgenommen.
Trotzdem noch nicht olympisch. Ja, also die Olympiaaufnahme, das ist natürlich grundsätzlich ein Ziel, was der internationale Verband schon verfolgt und auch die nationalen Verbände. Aber der Weg dahin ist sehr weit. Also das ist einfach so, da gibt es verschiedene Zwischenstufen, beispielsweise eben quasi überhaupt mal vom IOC als, also diese IOC Recognition Status zu erreichen. Ganz viele Auflagen, ganz viele Voraussetzungen, die man erfüllen muss als Sportart. Mal ganz unabhängig davon, ob man alle Voraussetzungen erfüllt, auch überhaupt, dass das Olympiaprogramm erweitert wird, das sehen wir in den letzten Jahren. Es ist eigentlich eher der Versuch, es auch zu reduzieren. Und es werden ja sogar bei Bestandssportarten werden ja teilweise Disziplinen dann rausgenommen, ja, oder beispielsweise jetzt beim die neu aufgenommenen Sportarten, ja, beim Klettern im Sommer zum Beispiel, da hat man Disziplinen kombiniert, die gar nicht zu kombinieren sind, ja, oder man hat also das sind so Sachen, oder man hat die Disziplinen beim Skibergsteigen im Winter, ist jetzt 26 in Cortina das erste Mal olympisch, da hat man dann quasi den Modus so verändert, dass er fernsehtauglich ist, also natürlich sollte es das Ziel jeder Sportart sein, vielleicht irgendwann diesen Schritt zu schaffen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass jetzt gerade pro Olympia-Zyklus oder eben pro Olympiade 4 neue Sportarten dazukommen und dass man da gute Karten hat in den nächsten Jahren. Also da ist schon viel Weg zu gehen und auch viel Timing gefragt.
Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man mit am längsten bei den World Games vertreten ist. Und man sagt ja eigentlich, die World Games sind so der letzte Schritt, bevor man olympische Sportart werden kann. Ja. Und dann werden ganz andere Sportarten, die viel kürzer bei den World Games vertreten waren, auf einmal olympisch.
Sind auch viele Trendsachen.
Genau. Das ist Parcours, aber so richtig durchblicken, was das IOC da jetzt macht und aus welchem Grund sie die ein oder andere Sportart jetzt olympisch ins olympische Programm aufnehmen oder ins paralympische Programm aufnehmen, ist nicht so richtig transparent dann.
Nee, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann ist wahrscheinlich so, dass für einen 3-Minuten-Beitrag irgendwo in einem großen Sender ist es wahrscheinlich interessanter. Ich zeige 15 Sekunden Klettern, dann eine halbe Minute BMX und dann noch ein bisschen Parcours. Das generiert wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, Reichweite und Klicks auf Social Media, als wenn ich vom Faustball zum Korfball zum Radball schalte, jetzt mal nur um 3 Sportarten zu nennen, die da auch vielleicht irgendwo auf dem World Games Status stehen. Ist einfach so, sagen wir mal, die Verkürzung der oder die Verknappung der Darstellungen Ja, diese Trendsportarten, die haben jetzt halt in den letzten Jahren auch einen Zugang zu Olympia bekommen, auch wenn da vielleicht viel weniger aktive Sportler sind, auch wenn es da vielleicht viel weniger Vereins- oder Verbandsstrukturen gibt, ja. Ich habe jetzt noch nicht von den größten 20 deutschen BMX-Vereinen gehört oder so, ja, keine Ahnung, aber ist halt eine olympische Sportart. Ich meine, wir wissen alle, wie große Sportverbände ausgerichtet sind, egal ob es jetzt IOC oder FIFA ist. Am Ende des Tages geht es immer so ein kleines bisschen auch um den Euro oder den Dollar oder den Franken. Das würde ich jetzt hier auch mal unterstellen, dass natürlich solche Aufnahmeentscheidungen jetzt nicht unbedingt davon abhängen, wie viele Leute machen diesen Sport, wie viele Kinder werden jedes Jahr sozusagen durch diesen Sport vielleicht fitter gemacht, ja. Keine Ahnung, aber unbestritten, also BMX oder eben so Parkour-Fahren, Mountainbike und so weiter, das ist ein Riesentrend. Also ich meine, an jeder Stelle oder an jeder Ecke wird ein Pump-Track eröffnet. Also es ist nicht wegzudiskutieren, dass es ein gesellschaftlicher Trend ist.
Es sieht halt auch schön aus.
Ja, absolut. Ne? Also gibt gute Argumente für all das. Nee, Faustball ist noch nicht dabei. Vielleicht wird es irgendwann gelingen. Gibt, wie gesagt, viele Dinge, die da noch getan werden müssen. Aber sagen wir mal so, man arbeitet zumindest in die Richtung, um diese Voraussetzungen nach und nach einfach zu erfüllen, um mal zumindest in den Kandidatenkreis zu kommen.
Es steht auch noch ein bisschen was an. Jetzt erstmal natürlich die Deutsche.
Genau.
Nächstes Jahr findet die Deutsche Meisterschaft im Zuge der Finals statt.
Genau.
Die sind vom 31. Juli bis 3. August in Dresden.
Ja.
Es wird auch eine Premiere.
Ja, wird das erste Mal sein, dass Deutsche Meisterschaften im Rahmen von so einem Multisport-Event stattfinden. Es wird übrigens offiziell diesen Freitag kommuniziert. Also euer Podcast ist quasi jetzt hier so eine kleine Preview. Ja, ich habe es nicht erzählt. Nein, alles gut. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber es wird jetzt an diesem Wochenende in Stammheim wird es dann offiziell gemacht. Mhm. Genau, die Finals in Dresden oder Finals. Da wird Faustball dann das erste Mal quasi dabei sein. Ab im nächsten Jahr, genau.
Und dann gibt's ja nochmal ein Highlight. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Die World Games kommen nach Deutschland.
Genau, ja. Die World Games sind wieder in Deutschland, waren 2005 meines Wissens in Duisburg, das letzte Mal in Deutschland. Und dann auf der ganzen Welt, logisch sind ja auch World Games, ne? Also einmal in Taiwan, Kolumbien, dann in Polen 2017, dann 2021 in USA. Nächstes Jahr nächstes Jahr 2025 in China.
Genau. Und dann 29 in Karlsruhe. Genau, wieder
in Karlsruhe in Deutschland, ja, genau.
Da seid ihr ja auch nicht ganz schlecht.
Also Fußball ist sehr prominent bei den World Games, ja.
Und Deutschland ist da auch nicht ganz schlecht.
Absolut, also Deutschland hat die World Games 2021, 2017 gewonnen und auch 2013. Das ist natürlich auch für den, sagen wir mal, für den Sport allgemein in Deutschland immer gut, wenn man so ein Event in Deutschland hat und wenn Deutschland auch gewinnt. Ja, das hatten wir jetzt auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Ja, Weltmeisterschaft in Deutschland, Deutschland gewinnt. Klar, das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit und da kriegt man auch mal über die Sportart hinaus ein bisschen Reichweite. Ja.
Da kriegt vier gewinnt einen ganz anderen Hintergrund. So, ne, Deutschland. Viermal jetzt Weltmeister bei den Frauen und bei den Männern.
World Games Sieger war das jetzt.
Genau. Aber Weltmeister auch.
Weltmeister auch, genau. Deutschland ist jetzt.
Und bei den World Games wäre dann ja dann das vierte Mal, müsste ja dann noch.
Ja, es wird aber spannend. Also jetzt ist noch eine Weile hin. Ja, ich meine, es ist jetzt noch schon noch sehr lang bis Karlsruhe.
Ja.
Jetzt schauen wir mal nächstes Jahr. Die deutsche Faustball-Nationalmannschaft der Männer hat sich jetzt sehr stark verändert. Also nach dem Weltmeisterschaftsgewinn letztes Jahr in Mannheim haben sehr viele Spieler aufgehört, also die wirklich lange Jahre in der Nationalmannschaft waren. Ein richtiger Umbruch jetzt, ja.
Ja.
Und also ich begleite ja den Faustball auch so ein bisschen als Kommentator hier und da bei Events. Ich persönlich muss natürlich sagen, ich freue mich eigentlich schon, dass es jetzt in den nächsten Jahren international wahrscheinlich wieder mal ein drei, hoffentlich vier Kampf wird zwischen vier Top-Nationen.
Einfach für, dass es spannend bleibt.
Genau. Ja. Das war super verdient und es waren geniale Spieler. Ich habe viele Jahre auch gegen sie gespielt, die da jetzt in der Nationalmannschaft waren bei Deutschland. Aber diese maximale Dominanz, die ist sicherlich jetzt zu Ende. Österreich hat eine super starke Mannschaft. Brasilien hat wahnsinniges Potenzial in ihrer Mannschaft.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass die das nächste internationale Event, also eben nächstes Jahr die World Games in China, gehe ich davon aus, dass das ein super spannendes Faustballturnier wird am Ende. Weil, wie gesagt, also die Österreicher waren letztes Jahr bei der WM schon richtig gut. Und die Brasilianer sind meiner Ansicht nach unter ihren Möglichkeiten geblieben. Die Schweizer haben auch eine gute Mannschaft. Also das könnte echt ein guter Vierkampf werden, ja.
Ja gut, es bringt natürlich auch viel für die Professionalität, für den ganzen Sport bringt es unheimlich viel. Wir haben vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dass gerade auch das Fernsehbild unheimlich wichtig ist, dass es ganz arg schwierig ist, und es können manche Menschen sich, glaube ich, auch überhaupt nicht vorstellen, dass es schwierig ist, so eine Sportart wie Faustball, oder es gibt ja auch noch ganz arg viele andere Sportarten, die über den Bildschirm rüberzubringen, dass du diese energiegeladene Stimmung vermittelst, aber B, auch die Schnelligkeit der Spielzüge. Da ist natürlich Fußball, also die sind ja absolut professionell. Es gibt 37.000 verschiedene Bildeinstellungen bei der EM wahrscheinlich. Und bei, ich möchte jetzt nicht sagen, abgeschlagene Randsportarten, aber bei Sportarten, die einfach nicht der Fußball sind, hat man dann ganz häufig irgendwie so das Gefühl, oh, das ist langweilig.
Ja. Also gut, dass du es ansprichst. Wir haben da auch letztes Jahr bei der WM in Mannheim eigentlich mal so ein bisschen versucht, einen nächsten Schritt zu machen. Man muss dazu sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, TV-Produktionen haben immer gute Ideen, die kennen aber vielleicht die Sportart nicht. Also wissen sie nicht, aus welcher Einstellung kommt es eigentlich jetzt gerade gut. Ja. Natürlich muss man auch bei sowas immer aufpassen, wie sehr greift man vielleicht dann auch in den Ablauf eines Spiels ein. Also beim Fußball ist es ja so, dass jetzt niemand mit der Kamera hinter einem Stürmer herrennt. Das wäre natürlich eine super Kameraeinstellung. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel die Spider-Cam, die von der vom Stadiondach runter quasi schon eigentlich dann sehr nah am Geschehen dran ist.
Ja.
Und zum Beispiel im American Football wird da ja immer so ein bisschen vorausgedacht, so was könnte jetzt die nächste coole Kameraeinstellung sein. Wir haben da letztes Jahr, war auch ganz praktisch, weil die TV-Produktion aus der SAP Arena vom WM-Finale letztes Jahr, die haben wir jetzt auch wieder in Stammheim. Mit denen haben wir so ein bisschen versucht, neue Wege zu gehen. Wir haben gesagt, also ich habe es damals kommentiert, und praktischerweise mein Cousin, der jetzt unser OK-Chef ist, der war damals Chef der...
alles familiär.
Ja, alles familiär. Der war damals Chef der Schiedsrichter und quasi für den sportlichen Ablauf am Spielfeld mit zuständig. Und der hat zu den Kameraleuten gesagt, lauft doch einfach, wenn es gerade das Spiel nicht stört, lauft einfach auch gerne aufs Feld. Also wenn ein erfolgreicher Punktgewinn bejubelt wurde, dann ist der Kameramann mit der Handkamera ist er einfach mit aufs Feld gelaufen und hat Nahaufnahmen der Spieler gemacht.
Ach cool.
Oder eben wenn es gerade nicht gestört hat, dann ist er auch einfach mal so drei Schritte aufs Feld gelaufen. Ja, da muss natürlich immer es gibt natürlich Sportarten, da sind Verbände und Offizielle und Schiedsrichter extrem drauf penibel bedacht, dass bloß niemand in die Nähe des Spielfelds kommt.
Ja.
Wir als Sportart sagen da halt, hey, pass auf, lass uns mehr auf so Sportarten wie Football schauen, wo einfach der Verband letztendlich sagt, ja, dann mach doch einfach. Mhm. Also solange das Spiel nicht stört. Klar, wenn die Spieler genervt sind, weil die ganze Zeit der Kameramann.
Ja, klar.
Logisch, ja. Aber es gibt ja so viele Stufen dazwischen, da läufst einfach mal ein kleines bisschen mit aufs Feld und dann ergeben sich einfach ganz neue Möglichkeiten. Und da haben wir halt gerade dann für das, was auch dann live im SWR gezeigt wurde, da haben wir halt Kameraeinstellungen gesehen, die gab es vorher im Faustball nie. Dass halt einer mit so einer Handkamera mit offener Blende und Tiefenunschärfe direkt dem Spieler quasi einmal um den Spieler rumläuft. Ja, waren super coole Einstellungen, hatten wir noch nie davor.
Ja.
Und genauso muss man es eben machen. Und zu deiner anderen Frage, wie erzeugt man Aufmerksamkeit? Heutzutage ist es tatsächlich so, dass halt ganz viel über Social Media geht. Und deswegen auch so wichtig, dass dieses Kräftegleichgewicht in der Spitze wieder ein Stück weit kommt. Weil wir hatten eine Sequenz aus einem Spiel bei der Weltmeisterschaft aus der SAP Arena. Das war zwischen Schweiz und Brasilien. Mhm. Das war ein Ballwechsel, der war unglaublich spektakulär. Auf beiden Seiten wurde nochmal der Ball rausgeholt, obwohl er eigentlich schon verloren erschien. Und eben nochmal ein spektakulärer Hecht und ein harter Schlag und. Und dieser Ballwechsel, es ging relativ lang hin und her. Der war zum einen technisch perfekt produziert und wir Kommentatoren, wir sind natürlich auch total ausgeflippt. Du flippst nicht aus, wenn Deutschland 8-3 den Satz, 11-3 den Satz gewinnt und es quasi gar keine Frage ist, wer hier gerade gewinnt. Also das Ereignis macht den Kommentar, der Kommentar und das Bild ergibt dann ein schönes Gesamtprodukt. Ja. Und dieses kleine Schnipsel, das ist als Reel bei Instagram komplett viral gegangen mit irgendwie 100 Millionen Views, weil es von irgendwelchen Seiten gepostet wurde, die gesagt haben, so, was ist denn das für eine Sportart? Das sieht ja total lustig aus. Und dann irgendwie nach 50 Kommentaren hat einer drunter geschrieben, hey, das habe ich früher auch gespielt. Also das ist halt die Art, wie du heute Aufmerksamkeit erzeugst im Internet. Und deswegen, ja, es sind viele Bausteine, die es braucht. Es braucht die Bilder, es braucht auch den Willen seitens von Verbänden zu sagen, ja, ist doch kein Problem, dann flieg halt mit deiner Drohne überm Spielfeld, während die spielen. Solange die Drohne dem Spieler nicht auf den Kopf fällt, übertrieben gesagt, man muss natürlich schon darauf achten, dass es funktioniert. Aber ja, also ich glaube, da muss man schon in die Richtung gehen. Und man sieht es halt in anderen Sportarten, beispielsweise bei der Streif in Kitzbühel, bei der Abfahrt. Die fliegen halt seit 2 Jahren, fliegen die hinter jedem Fahrer im Abstand von 15 Meter mit einer Drohne runter. Das sind komplett geniale Bilder. Das sieht ganz anders aus wie alles, was davor gemacht wurde. Und das sind dann halt wiederum die Schnipsel, die dann mal im Internet rumgehen und dann hast du wieder eine Aufmerksamkeit dazu.
Die vielleicht auch mal ein bisschen unkonventionell sind. Ja. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast mal das WM-Finale von letztem Jahr angeguckt, Deutschland-Österreich. Und ich fand es jetzt geprägt aus dieser natürlich fußballlastigen Zeit, aus der wir kommen, fand ich es auch super unkonventionell, das ganze Spiel. Ich habe mir da so die ein oder andere Sache, wo ich gedacht habe, im Fußball würde sowas niemals stattfinden, dass da mal kurz ein Spieler während einer Gewinnpause vom Spielfeld geht, sich ein anderes Trikot anzieht und wieder reinkommt. Oder dass es eine aktive Coaching-Möglichkeit gibt. Das kennt man ja aus anderen Sportarten jetzt nicht so. Vor allem dieses aktive Coachen. Mhm. Und ich habe auch wahrgenommen, dass es manche mit einem Knopf im Ohr arbeiten und so. Also das ist ja auch was anderes, was man so nicht kennt.
Genau, also es gibt immer zwei, in der Regel sind es Trainer oder Betreuer, die quasi im Infield stehen dürfen. Also die nicht auf dem Spielfeld, das wäre ein Fehler. Aber wenn sie quasi im Auslauf stehen, dürfen sie so nah ins Feld rangehen, wie sie möchten. Sie müssen sich nur farblich unterscheiden von den Spielern. Genau, und zum Beispiel bei der WM, da hatten dann viele Coaching-Gespanne, die hatten dann quasi auch eine Kommunikationsmöglichkeit, einen Knopf im Ohr, dass eben dann der hinterm Feld stand, zu dem, der vorne beim Angreifer stand, eben sagen konnte, du, ich habe das Gefühl, wir müssen wechseln. Und das, was du angesprochen hast, die Coaching-Möglichkeiten, im Faustball kann man grundsätzlich Spieler ständig ein- und auswechseln. Also
Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt da keinen Bruch, sondern wird so ein bisschen wie im Handball.
Ja, genau.
Es ist relativ easy.
So wie im Handball, genau. Ja. Weil im Fußball ist es natürlich so, wenn ich vielleicht ich führe 2-0, ich nehme meinen Stürmer in der 80. Minute runter und dann kassiere ich unter Umständen schnell noch 2 Tore, muss in die Verlängerung, habe meinen Stürmer nicht mehr auf dem Feld, Pech gehabt. So. Ja. Oder alle 5 Auswechselmöglichkeiten erschöpft. Schade. Das ist Fußball nicht so, deswegen, da kann man immer reagieren. Ist aber natürlich auch immer eine Abwägung. Wenn ich jetzt natürlich im ersten Satz 2 schlechte Aktionen, ich wechsle meinen Angreifer aus, dann ist er vielleicht psychologisch dann irgendwann auch nicht mehr so ganz nicht mehr der positive Effekt. Aber das, genau, die Coaching-Möglichkeiten, die gibt's, ja.
Ich habe jetzt richtig Lust auf Faustball.
Ja, das ist optimal. Also ich hoffe, das geht allen so, die hier zugehört haben.
Ich kann leider nicht kommen am Wochenende und mir leider nicht die Deutsche angucken. Aber ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das tun, dass wir sie jetzt heiß gemacht haben auf euer Event, auf deinen Sport, auf diese Passion und diese unkonventionelle Art, die jetzt doch, glaube ich, ganz gut rübergekommen ist.
Ja.
Man darf euch auch gerne folgen. Ihr habt bestimmt eine Instagram-Seite.
Yes, Faustball-Stammheim. Das ist die Seite unseres Vereins. Und dann gibt es auch noch natürlich die Verbandskanäle, IFA, International Fistball Association oder auch Faustball Deutschland. Das ist der deutsche Verband. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir auch in letzter Zeit relativ viel machen. Genau, und ansonsten kommt gerne vorbei. Also
Es gibt noch
Tickets, also Stand jetzt. Ich hoffe, das ist zur Veröffentlichung immer noch so, aber ich gehe mal davon aus, wir werden hoffentlich jeden unterbringen. Und kommt vorbei, Freitag, 26. Juli geht's los, 18:30 erstes Spiel. Samstag 8 Spiele, Sonntag 4 Spiele, Finale Sonntag, das Männerfinale 14:45, das Frauenfinale davor 13:30. Das lohnt sich und es gibt auch drumherum alles. Es gibt eine riesige Veranstaltungsmeile, es gibt eine Kids-Area, es gibt Bands am Abend, Freitag und Samstagabend spielt eine Band Open Air, ist alles for free. Also auch ohne Ticket fürs Stadion kann man nur auf die Veranstaltungsmeile kommen, kann sich die Bands anhören, Essen und Getränke, alles zu fairen Preisen. Nachts gibt's eine Party, also da kommt jeder auf seine Kosten. Also ich denke
so mal, hört sich's an, ja. Nach einem Programm, guten Sommerfest klingt
ja,
das.
Genau, es ist ein komplettes Sommerfest. Ja, also bei uns in Stammheim kommt man auch gut hin mit dem Auto, kein Problem, mit Öffentlichen auch. Also wenn es noch Fragen gibt, ansonsten stammheim24.de, das ist unsere Homepage. Können wir vielleicht in die Shownotes, sagt man doch
Na
immer.
Na klar, in die Shownotes verlinken. Packen wir das noch.
Und wenn Fragen offen geblieben sind, dann kann man sich da gerne an uns wenden und im Normalfall kommt man dann eh bei mir raus und dann
Ja, und wer jetzt am Wochenende nicht zu Deutschen kann, der kommt halt mal zu einem Bundesligaspieltag.
Genau.
Von den Frauen oder von den Männern.
Gerne auch das. Und da findet man die Termine dann auch auf unserer Homepage. Und da gibt es dann auch wieder Faustball zu sehen, wenn die deutsche Meisterschaft rum ist.
Super, ich danke dir. Uns kann man auch Feedback geben. Ihr erreicht uns unter unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de, alternativ auf Facebook und als Sportregion Stuttgart und bei Instagram als Sport Stuttgart. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart oder auch vielleicht zum ersten Mal dabei wart. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal aus Paris, eure Debbie.